Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der wir über ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils sprechen möchten, über das Dekret über den Ökumenismus Unitatis Red Integratio nach den ersten Worten dieses Dokuments, dieses Dekretes. Und da haben wir heute wirklich Großes vor. Immerhin steht dieses Dokument für die lehramtliche Bearbeitung, Bewältigung einer großen, einer schwierigen und einer durchaus sehr ernsten und aktuellen Frage, nämlich der Frage der Ökumene, der Einheit der Christen, die ja bekanntermaßen zerrissen ist, getrennt ist in verschiedene Konfessionen, in verschiedene Kirchen und Gemeinschaften. Und darüber hat sich das Konzil in ausführlicher Weise geäußert. Und das müssen wir natürlich auch, wenn wir immer wieder über das Zweite Vatikanische Konzil sprechen, auch betrachten. Unitatis Red Integratio, das Dekret über den Ökumenismus. Heute also Thema in dieser Sendung. Und wir freuen uns sehr, dass sich Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus dem Bistum Speyer wieder die Zeit nimmt, uns Rede und Antwort zu stehen. Er ist uns zugeschaltet aus der Pfarreiengemeinschaft Otterberg, der er vorsteht. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Dittrich, die Ökumene, die Trennung unter den Christen, ein Phänomen, das wir gemeinhin und auf den ersten oberflächlichen Blick so in der Neuzeit verorten, für ein modernes Phänomen halten. Wie alt ist eigentlich dieses Problem?
Ja, das besteht seit dem Sündenfall, könnte man eigentlich sagen, wenn man mal den ganz großen Horizont betrachtet. Wir gehen sehr selbstverständlich mit dem Wort Ökumene um, aber es hat eigentlich auch einen sehr weiten Hintergrund oder auch einen Hintergrund sprachlich, den wir gar nicht mehr so im Blick haben. Letzten Endes geht es um die Einheit des Menschengeschlechtes, es geht also um die Einheit, die ja, Gott sich wünscht für die Menschen, dass sie in Frieden und Eintracht leben, in Liebe und Wahrheit. Etwas, was in Adam ja vollzogen werden sollte, was gescheitert ist und was im neuen Adam, in Jesus Christus, nun erneut und endgültig verwirklicht werden soll. Und Jesus Christus, er ist in die Welt gekommen, die Welt zu verwandeln. Im biblischen direkten Sprachgebrauch kommt auch das also griechische Wort von der Ökumene vor, das vom Wortstamm her, vom Haus herkommt oder auch etwas geweitet, dann ja die Welt der Menschen, kann durchaus auch als negativ apostrophiert werden in der Bibel, eben in dem Sinne, dass diese Welt, die eigentlich eine Einheit sein sollte, gegenüber Gott, dem Schöpfer, dem Vater, dass diese Welt zerstritten und gefallen ist. Jesus Christus kommt, diese Welt wieder herzustellen, zu einen, die Menschheit zu einen, eben diese Ökumene, diese Hausgemeinschaft aller Menschen herzustellen. Und er verwirklicht das im Reich Gottes, in der Kirche, die er stiftet, die er gründet, die er als seinen Leib auferbaut. Und das ist eben von Anfang an im Prinzip also eine Herausforderung, die aber eben auch von Anfang an immer bedroht und gefährdet war, auch in diesem inneren Zirkel der Kirche Jesu Christi. Also wenn wir aufmerksam in dem Evangelium lesen, auch in den Apostelbriefen, dann stoßen wir schon von allem Anfang an eben auf Streit, auf Abspaltungen. Wir kennen das Wort bei Paulus, der also regelrecht schimpft und sagt, es gibt nicht eine Kirche des Paulus, sondern eine Kirche des Apollos, sondern es gibt nur die eine Kirche Jesu Christi. Also es gibt eigentlich von Anfang an ein ökumenisches Grundanliegen, wie es ja auch im Johannesevangelium in diesem wunderschönen Wort gesagt wird, ut unum sint in Latein, also wo Jesus Christus betet und das auch Petrus besonders ans Herz legt, eine die Brüder, auf dass sie eins seien. Also diese Einheit der Kirche ist von Anfang an Aufgabe, Herausforderung, ist auch natürlich auch ein Wesensmerkmal. Die Kirche ist eine einzige. Sie ist also wesenhaft eine einzige und eben nicht eine Vielzahl, auch wenn es natürlich über die Welt ausgebreitet unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber die eine heilige katholische Kirche, sie ist eine einzige. Insofern, Ökumene ist ein Grundanliegen, ja, im Christentum, im Hinblick auf die christliche Kirche und in der Geschichte halt immer wieder auch bedroht gewesen oder eben auch diese Einheit zerstört worden, zerrüttet worden, schon in der Apostelzeit, dann in den folgenden Jahrzehnten dann die Trennung vom Judentum. Das muss man eigentlich auch als eine erste Spaltung sehen, dass es nicht gelungen ist, das Volk Israel in Gänze zum Glauben an Jesus Christus zu führen, und in den folgenden Jahrhunderten dann immer wieder auch Abtrennungen größerer oder kleinerer Art, Abtrennungen, die dann auch für Jahrhunderte bestanden. Denken wir an den Arianismus, der so etwa 500 Jahre bestand, bis er dann sich aufgelöst hat, aber 500 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, wovon wir heute noch halt sehr stark geprägt sind, die beiden großen Spaltungen. Eben, wir sprechen von Schismen, also von Kirchenspaltungen. Das erste nennen wir das Morgenländische im 11. Jahrhundert, das 1054 vollzogen wurde, also die Trennung zwischen der West- und der Ostkirche. Wir sprechen also von der Ostkirche, von den Orientalen oder auch von den Orthodoxen, die lateinische Westkirche als Gegenüber. Und dann die zweite große Spaltung, zumindest für uns in Europa, die Reformation im 16. Jahrhundert, aus der eben die protestantischen Bekenntnisse hervorgegangen sind. Das ist heute, wenn wir heute von Ökumene sprechen, haben wir vor allen Dingen auch mit der Perspektive des Zweiten Vatikanums, haben wir also diese beiden großen Spaltungen im Blick. Die Trennung von den Orthodoxen und die Trennung gegenüber dem Protestantismus.
Also wenn ich Ihren Eingangsgedanke nochmal von der Einheit, auch von der Einheit der Welt und des Menschengeschlechtes, wie das in der Ausdrucksweise des Konzils heißt, nochmal aufgreife, das geht hier nicht einfach, wenn wir über den Ökumenismus sprechen und wenn das Konzil darüber nachdenkt, dann hat das auch unmittelbar damit zu tun, dass man sich eben der Welt öffnet. Weil man könnte denken, naja, das Konzil wollte sich jetzt eben positiv auf die Welt zugehen und sich sozusagen da ein bisschen neu aufstellen und jetzt eigentlich keine Nabelschau im engeren Sinne betreiben, aber dieses gemeinhin christliche Problem hängt auch damit zusammen, mit diesem Weltbezug.
Ja, das ist ja das große Bestreben gewesen in den 60er Jahren, diese neue, mutige Öffnung gegenüber der Welt, einer Welt, die eben auch schon massiv geprägt war von Säkularismus und Laizismus. Also heute haben wir das, sind wir vielleicht schon sogar dran gewöhnt, aber das waren damals noch relativ, je nachdem in welchem Land, relativ neue Erscheinungen. Ja, man wollte einfach auf die Menschen zugehen, sie wieder gewinnen, eben mit diesem Bestreben auch, wenn Jesus sagt, also mein Evangelium, mein Heil, meine Gnade ist für alle Menschen gedacht, nicht nur für einen Club der Erwählten. Und ich meine, sicher im 19. Jahrhundert wurde die Kirche sehr stark angefeindet und es ist gut verständlich, dass sie sich dann teilweise auch etwas in Trutzburgen zurückgezogen hat. Aber Hans-Urs von Balthasar hat eben auch gesagt, so sicher man sich in solch einer Trutzburg fühlt, wir müssen aus den Mauern heraus und müssen den Menschen das Evangelium offensiv entgegentragen. Und Ökumene kann dann eben nicht bedeuten, dass man jetzt nur schaut, dass eine Trutzburg sich mit der anderen verbindet und man eine gemeinsame Trutzburg bildet, sondern das Ganze ist eingebettet eben in diese Bewegung zu den Menschen hin. Aber natürlich eine vorrangige Bewegung ist eben die, dass man sich, wie das Konzil spricht, also dass man sich mit den getrennten Brüdern wieder eint, das große Ziel der Einheit der Christen.
Und nun haben wir ja, wenn wir auf die Konzilstexte schauen, sehen wir immer wieder, es gibt Vorbewegungen, es gibt Vorläufe, es gibt eine liturgische Bewegung, es gibt, wenn wir an die Kirchenkonstitution denken, Guardinis berühmtes Wort, die Kirche erwacht in den Seelen. Gibt es das auch bei der Ökumene?
Ja, also es gibt eine regelrechte ökumenische Bewegung, die schon im 19. Jahrhundert aufgebrochen ist, zu Beginn stärker bei den protestantischen Bekenntnissen. Wir müssen ja sehen, es ist eine Vielzahl von was unter dem Begriff getrennte Brüder verhandelt wird. Das ist also, wie gesagt, das sind die Orthodoxen, mit denen wir eine weitgehende Einheit haben, aber nicht in der Jurisdiktion. Es ist die angelsächsisch-protestantische Kirche, die Anglikaner also, und es sind die Reformationsbekenntnisse, die also von Luther herkommen, die Lutheraner, dann die von Calvin herkommen, die Reformierten. In den USA dann eine Vielzahl von verschiedenen protestantischen Bekenntnissen. Ja, also das ist ein großes Spektrum und das war auf dem Konzil insgesamt prägend, weil eben ja etwa in der katholischen Kirche, sagen wir vielleicht etwa 60, 70 Jahre eine ökumenische Bewegung entstanden ist aus vielen Berührungen in der modernen Welt mit den protestantischen Mitchristen. Papst Leo der 13. war einer der großen Päpste, die also dem Rechnung getragen haben und die hier auch wirklich das Ganze dann gefördert haben. Das waren natürlich in den ersten Jahrzehnten waren das sehr behutsame, sehr vorsichtige Annäherungen. Also man muss ja einfach wissen, dass mit den Orthodoxen hatten wir zur Zeit der Kreuzzüge massive Auseinandersetzungen bis hin zur Zerstörung oder Plünderung von Konstantinopel damals. In der Reformationszeit schlug das Ganze sehr schnell um, auch in gewalttätige, in kriegerische Auseinandersetzungen, Bilderstürme, Vertreibungen und dann regelrechte Kriege, Religionskriege. Der 30-jährige Krieg hat als Religionskrieg begonnen. Am Schluss ging es dann nur noch plakativ um Religion. Eigentlich waren dann andere nationale Interessen hinten dran. Aber die Geschichte der Trennung zwischen den Christen, gerade in Europa, war natürlich auch sehr tief, mit vielen Verletzungen, auch mit viel Schuld auf beiden Seiten. Das wird auch anerkannt in diesem vatikanischen Dokument, Ökumenismusdekret. Ja, über Jahrzehnte hat man sich vorsichtig herangetastet. Die Protestanten waren in der Regel etwas großzügiger in den Kontakten, auch wenn sie sich gegenseitig durchaus schon stark abgetrennt haben. Aber es gab eben doch eine größere Lockerheit. Also es gab eine internationale ökumenische Bewegung, aus der sich die katholische Kirche anfangs ganz rausgehalten hat. Und Leo der 13. hat dann so ein bisschen grünes Licht gegeben, dass man auf Ebene der Bischöfe, der Fachtheologen Kontakte geknüpft hat, in Dialog eingetreten ist. Es wurde dann auch immer wieder jedes Jahr das Gebet um die Einheit der Christen, wurde dann so etwas quasi ein Allgemeingut der katholischen Kirche, dass man das auch wirklich darum gebetet hat, dass man also diese Spaltung, die Kirchenspaltung nicht als gegeben und unabwendbar und unveränderlich hinnimmt, sondern dass das Ziel, dass alle eins seien, dass das wirklich auch neu angestrebt wird, dass man Gott darum bittet. Und es ist so dann über die Jahrzehnte eine breite ökumenische Bewegung entstanden, die dann in den 50er Jahren quasi auch die Atmosphäre geschaffen hat, in die dann Johannes der 23. hineingesprochen hat. Aber auch Pius der 12. hat also auf behutsame Art und Weise schon auch manches ermöglicht. Ein Meilenstein der ökumenischen Bewegung war dann von römischer Seite eben die Einrichtung des Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen, besetzt mit einem ganz wichtigen Ökumeniker, nämlich Augustin Kardinal Bea, ein Jesuit, also der sehr wichtig war in den Jahren für das Vorankommen, das Überwinden der Ängste und der Ablehnungen. Es war eine große Bewegung, die also in das Konzil eingeflossen ist, die ökumenische Bewegung. Wir haben im Weiteren parallel die liturgische Bewegung, die auch doch einige Impulse gegeben hat für das Gemeinsame der Christen, auch ein gemeinsames Beten. Im sozialen Bereich, im staatlichen Bereich gab es immer wieder, dann vor allem auch durch die beiden Weltkriege, ein Miteinander der Christen, auch eine Anfeindung der Christen durch Verfolgung aller Christen. Die biblische Bewegung, die auch in der katholischen Kirche dann, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sich entwickelt hat, also eine Neubewertung, eine Neuschätzung der Heiligen Schrift sicherlich auch herkommend vom Protestantismus, in dem ja die Bibel einen ganz großen Stellenwert hat. Und eben auch dann die ekklesiologische Bewegung, die kirchliche Bewegung, also es wurde ja eben gesagt, also Romano Guardini in dieser Aussage in den 20er Jahren, das Erwachen der Kirche in den Seelen der Gläubigen, der Menschen. Also die Kirche wird neu entdeckt, sie ist nicht irgendwie nur eine juristisch verfasste Institution, die für die Sakramentenverwaltung zuständig ist, sondern die Kirche als eine Lebenswirklichkeit vom Heiligen Geist erfüllt, wahrhaft Leib Christi, wahrhaft Volk Gottes, das waren alles solche Bewegungen, solche Erkenntnisse, die also auf das Zweite Vatikanum eingewirkt haben und gerade die Betrachtung der Kirche, ein Hauptthema des Konzils, war eine wichtige Grundlage, also die Konstitution über die Kirche war eine wichtige Grundlage für auch das Dekret über den Ökumenismus. Beide wurden auch gleichzeitig verabschiedet. 21. November 1964 wurde also die Kirchenkonstitution Lumen Gentium und auch eben das Ökumenismusdekret Unitatis Red Integratio wurden also gemeinsam vom Papst und den Konzilsvätern verabschiedet.
Und wie es die Fügung so will, haben Sie ja bereits hier in dieser Reihe über die Kirchenkonstitution Lumen Gentium gesprochen. Und wenn wir heute eben über Unitatis Red Integratio sprechen wollen, was wir natürlich gleich machen müssen, vielleicht noch einmal ein kurzer Blick auf Lumen Gentium. Was sind da für Grundlagen zu finden, mit denen wir das Dokument Unitatis Red Integratio, über das wir heute sprechen, über den Ökumenismus besser verstehen? Was finden wir da in Lumen Gentium an besonderen Voraussetzungen?
Ja, Lumen Gentium ist natürlich auch eine sehr breite Betrachtung, stark von der Bibel und von der theologischen Tradition herkommend, die eigentlich deutlich macht, die Kirche ist ein Organismus, eine Lebenswirklichkeit des Heiligen Geistes in der Welt, auch ein Geheimnis. Die Kirche hat ein Geheimnis, sie lässt sich nicht mit irdischen Kategorien vollends erklären. Das war keine völlig neue Einsicht, aber man hatte einen neuen, geschärften Sinn dafür gefunden. Ja, dieses Mysterium der Kirche, die eben auch nicht mit Kirchenrecht genau abzuzirkeln ist. Also man hat eben in der Zeit der Gegenreformation, die Neuzeit und auch das 19. Jahrhundert, natürlich war man auch im Konflikt, man war angefeindet, da muss man natürlich die Frontlinien scharf ziehen. Aber im 20. Jahrhundert ist man dann dahin gekommen, nicht mehr nur einfach scharfe Außengrenzen ziehen zu können, was man so als Exklusivismus bezeichnet, also genau sagen zu können, wer ist in der Kirche, wer ist im Heil und wer ist draußen. Es hat sich dann mit dem Konzil dann eine neue Haltung der Kirche, eine neue Selbstbeschreibung entwickelt, die mit dem Schlagwort Inklusivismus beschrieben wird, dass eben also die Kirche natürlich schon sagt, die römisch-katholische Kirche ist die Kirche Jesu Christi in ihrer ganzen Fülle. Egal, ob man jetzt formuliert, also ist, das lateinische est, oder subsistit, verwirklicht sich in. Also das ist aber gemeint, die katholische Kirche ist die eine Kirche Jesu Christi, aber sie ist nicht haarscharf abgegrenzt und danach kommt dann einfach nur noch das Heidentum und das Ketzertum, sondern bei den getrennten Brüdern, also bei den nicht-katholischen Christen und sogar noch darüber hinaus bei den nicht-christlichen Religionen finden sich also in mehr oder weniger großer Zahl Elemente der Wahrheit, Elemente des Heiles. Also es wurde diese völlige Verdammung der Protestanten wurde aufgegeben, sicherlich bei Wahrung der eigenen Identität, aber dieses strikte Verdammen und hier ist alles und da ist nichts, das hat man aufgegeben und hat dann einfach offenherzig geschaut, also was im Protestantismus gemeinsam ist, also was gemeinsam ist mit der katholischen Kirche, wo Ansatzpunkte sind, Verbindendes. Das war so der große Zug in Lumen Gentium, eben nicht eine exklusive Darstellung, sondern eine inklusive Öffnung und mit einladendem Charakter, ohne aber natürlich auch aufzugeben, wer man ist, also eben die eigentliche Kirche Jesu Christi, aber die eben offen ist und nicht zugemauert, nicht abgemauert.
Wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wir betrachten heute das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Unitatis Ret Integratio. Und jetzt müssen wir auch direkt in den Text, in das Dokument gehen, Pfarrer Dittrich. Was ist denn den Konzilsvätern hier wichtig? Worauf legen sie Wert in dieser Frage des Ökumenismus?
Ja, also die Form dieses Dokumentes ist also ein Dekret. Im Unterschied zum Beispiel zur Konstitution, Lumen Gentium. Dekret bedeutet, es sind auch ganz konkret Prinzipien niedergelegt, also wie etwas getan werden soll. Und eben das ist die Bemühung um die Einheit der Christen. Also das ist auch dann der Auftakt. Die Dokumente werden ja immer nach den ersten beiden lateinischen Worten benannt. Der lateinische erste Satz lautet: Unitatis ret integratio inter universus Christianus. Wenn wir das übersetzen, also die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Also das ist schon eine sehr massive Aussage. Also man könnte meinen, ja, das ist jetzt neben den ganz großen Konstitutionen ein kleines Dekret, das kann also nicht so wichtig sein, ein paar Handlungsanweisungen für irgendein nebensächliches Thema, aber das ist nicht gemeint. Das wird also auch gleich deutlich gemacht, die Einheit aller Christen wiederherzustellen. Das ist also eine Hauptaufgabe für die Kirche der Gegenwart und für dieses Zweite Vatikanische Konzil, das auch selbst als ein ökumenisches, also ein allgemeines Konzil bezeichnet wird. Das hat damals bei der Ankündigung 1959 schon etwas zu Verwirrung geführt, weil manche dachten, das würde dann würden alle eingeladen werden als Verhandlungspartner. Es waren viele nicht-katholische Gäste eingeladen, am Schluss waren über 100 da, aber es war natürlich eine römisch-katholische Veranstaltung. Ja, und dieses Konzil hat also als Prinzip aufgerichtet, die Ökumene ist nicht irgendwie nach Belieben, sondern sie ist eine notwendige Arbeit der gegenwärtigen Kirche, aufgrund der Verpflichtung durch Christus selbst, eben, dass die Christen eins sind im Glauben in der Kirche, und deswegen darf das Bemühen um die Einheit der Kirche niemals aufgegeben werden, sondern muss stets gepflegt werden. Also das Dokument baut sich dann auf in vier Teile. Das erste ist ein Vorwort, in dem eben diese hohe Würde der ökumenischen Bewegung und Bemühung geschildert wird. Dann werden die katholischen Prinzipien des Ökumenismus geschildert. Im zweiten Kapitel dann die praktische Verwirklichung. Da wird es dann teilweise recht konkret. Und schlussendlich dann werden also die beiden großen Fraktionen, also die orthodoxen und die protestantischen Gemeinschaften, werden also dann ganz konkret mit ihren Eigenarten angesprochen und geschildert. Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus, ja, also da wird wirklich ausgeführt, wie die Bischöfe, wie die Priester, wie die Ordensleute, wie die Gläubigen, auf den verschiedenen Ebenen, wie man dann da vorangehen soll. Das wird also sehr detailliert geschildert, dass zum Beispiel ganz wichtig ist, miteinander den Dialog zu pflegen, also miteinander ins Gespräch kommen, in gegenseitiger Achtung, ohne Polemik. Das Studium wird besonders betont, dass man also die getrennten Brüder, die verschiedenen Konfessionen im Protestantismus und die Orthodoxie, dass man die auch gut kennenlernt, dass man sie studiert und sie versucht zu verstehen. Also es wird viel verlangt, auch von den Katholiken, besonders von den Bischöfen, Priestern, Theologen, eine ganz große Bemühung, auf die anderen zuzugehen, sie verstehen zu können, in Demut, ohne Polemik, aber natürlich auch in Treue zum katholischen Glauben, wobei dann verlangt wird auch, dass man unterscheiden kann eben zwischen Lebensäußerung der Kirche und dann auch der Lehre der Kirche und die Disziplin, dass man etwas unterscheiden kann, was sind Ausprägungen, die auch in der Zeit stehen und mit den Zeiten sich ändern und was ist aber die Lehre der Kirche. Diese Lehre der Kirche soll verglichen werden mit den Überzeugungen oder auch Lehraussagen der Gegenseite, wobei das dann zwei ganz verschiedene Dinge sind bei den protestantischen Bekenntnissen und bei der Orthodoxie. Bei der Orthodoxie haben wir ja, was die Lehre angeht, eine ganz, ganz große Schnittmenge. Beim Protestantismus sieht das dann schon etwas anders aus. Und das wird auch eigens gewürdigt, dann diese beiden großen Fraktionen. Ja, die Prinzipien werden also niedergelegt, dass man mit Geduld und aber mit Eifer, also ohne irgendwie das nur als Projekt zu erklären und dann irgendwann zu sagen, es ist jetzt gut, jetzt reicht, sondern es soll im Prinzip die Ökumene ja gefördert werden bis zu dem Ziel, dass man die volle Einheit herstellen kann. Das ist das, wenn auch ferne Ziel, aber das muss das Ziel auch bleiben, dass man sich nicht zufrieden gibt, dass man so einigermaßen jetzt miteinander auskommt, und sondern dass man wirklich die volle Einheit im Glauben und auch in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, erreicht. Das ist das Ziel katholischer Ökumene. Und wird natürlich dabei nicht verschwiegen, dass dann gerade beim Protestantismus dann natürlich große Hindernisse oder auch große Defizite da sind, die man nicht einfach übergehen darf oder wegretuschieren kann. Aber dennoch muss dieses Ziel immer im Blick bleiben und man darf sich auch nicht mit zu wenig zufrieden geben. Das gemeinsame Gebet wird also eingefordert für alle Gläubigen. Dann eben das gemeinsame Studium, was mittlerweile auch in vielen Gruppen geschehen ist, also das Arbeitskreise mit den Anglikanern, mit den Lutheranern, mit den Reformierten, mit den Orthodoxen, dass dann Arbeitsgruppen ja ein Thema nach dem anderen wirklich ja abgearbeitet haben und geprüft haben, wo sind wirklich bleibende Unterschiede und wo sind es auch teilweise einfach zeitbedingte historische Differenzen oder auch Missverständnisse manchmal. Ja, es ist also eine große Aufgabe, die das Konzil hier für die Kirche formuliert. Und da es eben auch ein Dekret ist, werden also auch die praktischen Momente genau in den Blick genommen. Die Ökumene, das heißt also bei Nummer 5, die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten. Also es ist nicht nur Aufgabe der Bischöfe, der Priester, der Theologen, sondern jeder Gläubige soll sich das auch zu einem Anliegen machen, nach seinen Möglichkeiten, nach seiner Verantwortung. Die Erneuerung der Kirche gehört ja als dauernde Reform der Kirche zum Grundprogramm. Das heißt nicht, dass man ständig alles ändert und umbaut, aber wie es hier so schön heißt, die Kirche an sich ist heilig und die Offenbarungswahrheit ist unveränderlich, aber die Kirche ist natürlich in ihren Gliedern, in den Gläubigen, auch sündig oder begrenzt und schuldfähig, schuldbelastet. Das ist ein ausdrücklicher Appell dann auch, dass sich alle bemühen um einen tieferen Glauben, also gerade die katholischen Christen werden aufgefordert, nicht nur das Gegenüber im Dialog kennenzulernen, sondern auch selbst vertieft geistlich zu leben und also nach größerer Frömmigkeit und Heiligkeit zu streben, was eben auch eine wahrhaftige Ökumene fördert. Es werden die Orden genannt, also die Ordensleute. Es werden die Priester genannt, die Bischöfe, die Theologen, das akademische Studium. Es werden aber auch weitere Formen kirchlicher Existenz genannt, was damals sehr stark aufgebrochen ist in den 60er, 70er Jahren. Das Laienapostolat, das es vorher schon gab, aber das dann wirklich so zu einem Standardmoment geworden ist für die Kirche. Ja, es wird auch darauf hingewiesen, dass man durchaus sich gegenseitig inspirieren und Impulse geben kann. Zum Beispiel, dass also auch die Katholiken verstärkt wieder sich der Heiligen Schrift zuwenden, was mit der biblischen Bewegung schon teilweise gegeben war, sollte in die Breite gehen, dass man also diese Hochschätzung der Heiligen Schrift im Protestantismus, dass man sich das auch so ja, zu Herzen nimmt und sagt, ja, da ist vielleicht das eine oder andere Defizit im katholischen, im praktischen Bereich vorhanden. Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus im zweiten Kapitel schlägt dann auch vor, dass man eben auch im gesellschaftlichen, im sozialen Bereich ja ein Miteinander sucht, dass man also ein gemeinsames christliches Zeugnis im Staat, in der Gesellschaft ablegt, im sozialen Bereich, dass man sich gemeinsam für den Frieden einsetzt. Dann geht es weiter, das hatten wir schon gesagt, also das Ziel ist die gemeinsame Eucharistiefeier, wobei da eben aber nicht, dass man da eben nicht die Defizite und die unterschiedlichen Glaubensauffassungen, gerade gegenüber dem Protestantismus, dass man das einebnet und dann ja quasi auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner dann quasi zu einer Einheit kommen möchte. Das wäre der eine Irrtum. Der andere wäre, dass man sagt, wir kennen uns, wir schätzen uns in unserer Verschiedenheit und lassen es gut sein damit. Das ist eben auch nicht Ziel dieses Dekretes, sondern die echte Einheit am Altar ist das Ziel und der Ökumene. Ja, das wird dann in verschiedenen Nuancen ausgebreitet, auch im Hinblick auf die Liturgie, auf die Theologie. Es wird immer wieder eingefordert, dass also die katholische Seite, die katholischen Gläubigen, da also viel investieren sollen, auch so von Wohlwollen, von Herzensgüte, von Demut, dass man eben nicht, wie es vielleicht früher in der Apologese stark war, dass man sich rechtfertigt und genau Trennlinien zieht, sondern dass man wirklich bemüht ist, einander zu verstehen und bemüht ist, den anderen zu gewinnen. Bei Pius XII. War es noch so, dass also eindeutig von einer Rückkehr Ökumene gesprochen wurde, also zum Beispiel in der Enzyklika von 1943, da wurde dann klipp und klar gesagt, also ein großes Verständnis, ein großes Wohlwollen gegenüber den nicht-katholischen Christen, aber dann auch dann gezielt die Einladung, die Kirche steht offen für alle, die eben zur Fülle des Christlichen ja finden wollen, zurückkehren wollen. So explizit findet man das im Dekret hier nicht mehr. Es wird auch unterschieden zwischen den natürlich durchaus gewünschten und auch erlaubten, also Konversionen, dass jemand sagt, ich will katholisch werden. Das wird nicht verschwiegen, nicht übergangen, aber es wird unterschieden von der Ökumene. Also die Ökumene soll nicht einfach nur eine Propagandamaßnahme der Katholiken sein, um die Protestanten wieder ins Boot zu holen, sondern es soll ja eine gewinnende Bewegung sein, auf die Einheit der Christen hin, ohne dass man dabei verleugnet, dass eben in der katholischen Kirche die Fülle verwirklicht wird, was die Lehre angeht, die Sakramente, die Verfassung, aber nicht jede historisch gewachsene Form und Prägung. Also da wird eine Differenzierung vorgenommen.
Eine Differenzierung, Pfarrer Dietrich, die sehr stark an diese wiederum spannungsreiche Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnert und ja vielleicht auch typisch dafür steht. Und auch hier haben wir es jetzt gerade wieder von Ihnen so exemplarisch gehört. Diese Spannung wird eigentlich erreicht oder hört auf, schmerzhaft oder verkopft oder wie auch immer zu sein oder verknotet durch eine sehr starke spirituelle Dimension. Also, wie wir das jetzt auch von Ihnen gehört haben, die Betonung der Demut, des Wachsens in der Frömmigkeit. Also es ist hier nicht einfach ein politisches Programm aufgelegt oder jetzt müssen wir mal endlich uns darum kümmern, dass wir hier die Einheit wiederherstellen und da gibt das Konzil jetzt ganz praktische Hinweise, so sieht der Weg aus und den beschreiten wir jetzt und dann wird das schon, sondern es ist sehr viel von vom Leben nach dem Evangelium, geschwisterliche Herzensgüte liest man da, Wahrheitsliebe, Demut, Bekehrung wird ist auch sehr stark. Kann man schon sagen, das ist ein sehr geistlicher Text auch.
Ja, also da steckt viel, also ich finde diesen Begriff Herzensgüte sehr treffend. Also es steckt sehr viel Wohlwollen drin und es ist ein ganz anderer Ton, als man den eigentlich von dogmatischen Dokumenten kennt, die eigentlich sehr präzise und abgrenzend formulieren. Und hier spürt man einfach so diese große Bewegung zu den Menschen und vor allem zu den getrennten Brüdern und dieses ständige Ermahnen der Katholiken eben nicht in die alten Schienen zu verfallen, also Polemik und Abgrenzung, sondern Selbsterneuerung der Kirche, Bekehrung des Einzelnen, auch als Grundlage eines geläuterten, also eines reinen Zugehens auf die getrennten Brüder, dass man eben nicht so im Sinne der Parteipolitik im Prinzip nur sich selbst rechtfertigen möchte und sich als Besserwisser dann präsentiert, sondern dass es wirklich eine Bestrebung ist hin zu Christus, zur Einheit in Christus, in Treuer sicherlich zur Lehre, aber auch wirklich in Demut. Das ist ja immer das Schwere, dass man ja nicht den Besserwisser gibt oder sich in der überheblich in der höheren Position wähnt, aber gleichzeitig eben auch das Depositum, also das anvertraute Glaubensgut nicht verwässert, nicht preisgibt. Also das ist ja eine ungeheure Spannung, die also hier in den Texten ganz vornehm immer wieder beschrieben wird, umschrieben wird. Was in diesem Zusammenhang dann auch fällt, das wurde auch in den folgenden Jahrzehnten nach dem Konzil oft zitiert und oft verhandelt, die sogenannte Hierarchie der Wahrheiten, also das ist im zweiten Kapitel Nummer 11, dass man eben auch den interessierten Nicht-Katholiken, also auch nicht die ganze katholische Lehre um die Ohren haut, sondern auch ein bisschen darstellt, also das ist fundamental, das ist vorrangig, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es auch Glaubenslehren, die auch wichtig sind, aber nicht ganz vorne stehen, sondern also ohne eine Minderung der Wahrheit zu bedeuten, aber dass es doch gerade im Dialog wichtig ist, mit den fundamentalen Dingen anzufangen. Also diese Hierarchie der Wahrheiten, über die wurde viel diskutiert. Man wollte sie auch ein wenig instrumentalisieren, dass man also zum Beispiel die Marienlehre ja im Prinzip so entwertet und sagt, in der Hierarchie der Wahrheiten ist das also ganz weit hinten, es ist eigentlich nicht relevant für die Ökumene, so war das nicht gemeint. Aber es ist schon wahr, dass zum Beispiel die Christologie und dass das vorrangig ist, wobei jetzt auch Maria gerade, wenn wir es erwähnen, eigens genannt wird, dass das also wichtig ist, dass das auch etwas ist, was uns mit der Orthodoxie verbindet und was uns vom Protestantismus, ja, man kann nicht sagen trennt, aber da ist eben ein großer Unterschied in der Betrachtung Mariens und in der Bewertung ihrer Rolle.
Orthodoxie und Protestantismus, zwei wichtige Stichworte, nachdem das Dokument Unitatis Red Integratio, das Dekret über den Ökumenismus, über das wir über heute sprechen, nach der Grundlegung eben dieser Prinzipien, dieser katholischen Prinzipien des Ökumenismus, unterscheidet das Dokument, das Dekret in Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist dann diese Betrachtung im dritten Kapitel, die getrennten Kirchen und die kirchlichen Gemeinschaften. Das ist also auch eine Begriffsausbildung, die dann prägend wurde für die katholische Theologie. Und, also wie gesagt, mit den Kirchen des Ostens haben wir also vieles gemeinsam, was das Dogma angeht, die Kirchenverfassung angeht, also das Weiheamt, die Sakramente, die Eucharistie. Da haben wir, in vielen Dingen haben wir da eigentlich eine Einheit. Und deswegen wird auch davon gesprochen, dass also das sind Kirchen, Schwesterkirchen. Die werden also als Kirchen Lokalkirchen anerkannt. Das sind nicht also Kirchen neben der katholischen Kirche, sondern es sind Ortskirchen, Lokalkirchen, die eine katholische Kirche im Prinzip vor Ort mit einer besonderen Geschichte und Prägung verwirklichen und eben dieses Prädikat Kirche haben, also wirklich Kirche sind als Sakramentale. Im Unterschied zum Protestantismus, das ist immer so ein bisschen ein heißes, strittiges Thema, aber im strengen theologischen Sinn wollte von Luther und Calvin her, wollten die Protestanten gar nicht Kirche sein. Also sie haben ja das Wesen der Kirche dann wirklich anders beschrieben, wirklich in auch eine bewusste Abtrennung von der römisch-katholischen orthodoxen Kirche. Natürlich von außen betrachtet sind die protestantischen Bekenntnisse auch Kirchen als ja soziologische Größe. Also muss man immer aufpassen, auf welcher Ebene man spricht. Das Konzil spricht von Gemeinschaften, kirchlichen Gemeinschaften. Also das Attribut macht schon deutlich, es sind sicherlich auch Kirchen, aber nicht im vollen Sinne. Also es sind Elemente des Kirchlichen gegeben, die gemeinsame Taufe, die Verkündigung des Wortes und manches andere, aber eben nicht die sakramentale Verfassung, nicht das Weiheamt, das apostolische Amt, die apostolische Sukzession. Und deswegen also diese Abstufung, dass man von den protestantischen Bekenntnissen, dass man da nur von kirchlichen Gemeinschaften spricht, was eigentlich im ökumenischen Dialog auf rein theologischer Ebene eigentlich anerkannt wird. Etwas anderes ist, wenn in der Presse darüber gesprochen wird, in der Öffentlichkeit, da ist es eigentlich, ja, wird das als Beleidigung aufgefasst, wenn man dann, ja, das Kirche sein, sagen wir jetzt zum Beispiel den Landeskirchen, ja, das mindert oder abstreicht.
Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass das Konzil damals diesen Begriff der kirchlichen Gemeinschaft eingeführt hat. Das war ja auch innerkirchlich keineswegs unumstritten, sondern das wurde auch innerkirchlich als ein sehr, sehr, sehr großes Zugeständnis damals schon gesehen, anders als dann heute. Das hat dann sozusagen einen ökumenischen Dialog in Gang gebracht, der das dann irgendwie etwas, dem man das dann selbstverständlich nahm, aber das war damals alles andere als selbstverständlich.
Ja, also ich hatte ja gesagt, dass gerade von katholischer Seite der Prozess im 20. Jahrhundert ganz behutsam ging und teilweise auch schon auf einzelne Personen und Gruppen beschränkt. Wir hatten halt jahrhundertelang Auseinandersetzung und Polemik und Apologese und im Prinzip auch dann so Verurteilungen. Also wir sind die Rechtgläubigen, das sind die Ketzer. Das war aber nicht nur katholisch, eine katholische Art, sondern es wurde umgekehrt genauso gesagt. Also der Papst als Teufel und Antichrist. Ja, also solche scharfen Absetzungen, Herabsetzungen des Gegenübers, das war durchaus noch irgendwo ja im historischen Gedächtnis. Und jetzt diesen großen Schritt nach vorne, also die protestantischen Bekenntnisse sind einfach nicht nur abtrünnige, sie haben sich neu definiert, sie haben sich neu aufgestellt, würde man heute sagen. Und das sind Elemente des wahren Glaubens und der Kirche, sind vorhanden, aber eben nicht die Fülle. Und es sind natürlich die Defizite so groß, dass man jetzt nicht ja einfach an den Altar schreiten kann und zum Beispiel gemeinsam Abendmahl, Eucharistie feiern kann. Aber es war damals sicherlich ein großer Fortschritt und ein großes Wohlwollen, ein Anfang, ein konkreter Anfang dann für eine weitere intensivere Einheitssuche.
Und eben vielleicht auch, könnte man sagen, auch eine große Wertschätzung auch eines protestantischen Selbstverständnisses, wenn man jetzt dieses Gemeinschaften auch wörtlich nimmt, da schwingt ja sofort mit die Gemeinde, die Gemeine, wie es auch oft hieß, dann Schleiermachers Geselligkeit oder Ritsches Reich der Geister und was ist da alles gab in der Tradition. Und es hat ja auch, muss man auch sagen, auch wiederum Rückwirkungen gehabt, auch für das katholische Kirchenverständnis, das dann eben diesen Communio-Charakter auch sehr stark gemacht hat, mit dem Volk Gottes beispielsweise.
Ja, also bis in den Sprachgebrauch merkt man es heute, dass also einige protestantische Begriffe ja jetzt ganz selbstverständlich im katholischen Bereich benutzt werden, wie zum Beispiel Kirchengemeinde. Ja, der Communio-Charakter, das war natürlich eines der großen Schlagworte des Konzils. die Betonung der Gemeinschaft und eben nicht nur der rechtlich verfassten Institution Kirche, sondern eben auch des der Glaubensgemeinschaft und entsprechend dieses besondere Erspüren, dieser besondere Schmerz, dass eben ja diese Gemeinschaft katholisch gefasst ist, also jetzt im Sinne einer Konfession, und dass es viele Christen gibt, die eben außerhalb der Gemeinschaft sind und eben da Brücken schlagen zu wollen, also die Gemeinschaft ausweiten, öffnen zu wollen. Das ist so die große Bewegung in all diesen Texten und besonders hier in diesem Dekret, vielleicht der Vollständigkeit halber eben, also eine ganz große Wertschätzung auch für die Orthodoxie in diesem Unterkapitel hier über die orientalischen Kirchen. Man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass Paul VI. Dann das auch persönlich unterstrichen hat durch seinen Besuch in Jerusalem, seiner Begegnung mit Athenagoras, dem orthodoxen Patriarchen, mit einer Umarmung. Das war also auch eine ganz große Wertschätzung für die Orthodoxie. Beim Protestantismus war solch eine Geste viel schwieriger. Eine Geste, das hatte ich schon erwähnt, waren eben auch die vielen Gäste, die also mit in der Konzilsaula sitzen konnten und dem Konzilsgeschehen direkt beiwohnen konnten. Sie hatten natürlich kein Rederecht, aber sie haben alles direkt live mitbekommen. Und zwar aus vielen verschiedenen protestantischen und auch orthodoxen Kirchen und Bekenntnissen. Ganz berühmt damals Max Thurignan von der reformierten Bewegung Tessé, die ja auch katholisch dann großen Anklang gefunden hat. Es wird dann schon genau beschrieben, die protestantischen kirchlichen Gemeinschaften, also wie gesagt eben die anglikanische Kirche im angelsächsischen Bereich und eben die diversen reformatorischen Bekenntnisse, die dann auch sehr unterschiedlich wieder sind. Das ist etwas, was es ja in der Ökumene manchmal sehr schwer macht, diesen hohen Grad an Unterschiedlichkeit. Also das in Deutschland geht es noch einigermaßen, aber in den USA gibt es also Dutzende von freikirchlichen, protestantischen Gruppierungen. Es ist ganz schwer, dort also einen objektiven ökumenischen Dialog zu führen. In Europa hat sich ja dann vor allem auf zwei große Gruppen dann so etwas herauskristallisiert, eben von Luther her die Lutheraner und von Calvin her die Reformierten. Ja, aber diese Unterschiede, das ist teilweise dann auch sehr erschwerend, auch heute noch im Gespräch, weil man dann nicht weiß, was jetzt der ökumenische Partner sagt. Gilt das jetzt nur für diese eine Konfession oder für den Protestantismus allgemein? Ist es jetzt eine einzelne Theologenmeinung? Das macht es eben auch schwierig. Die katholische Kirche kennt zwar bestimmt viele Meinungen einzelner Theologen und Bischöfe, aber wir haben doch ein Lehramt und es ist eigentlich klar, die wesentlichen Dinge sind objektiv formuliert und man kann also deutlich erkennen, was ist die katholische Lehre. Und das gibt es im Protestantismus eben nicht, es gibt kein Lehramt. Und das spürt man also hier schon im Dekret und die Jahrzehnte danach haben das auch konkret gezeigt, wie schwierig es ist, dann zu verbindlichen Aussagen zu kommen und verbindliche bzw. objektive Dialogergebnisse, Studienergebnisse zu publizieren, weil eben die Gesprächspartner doch ein wenig uneinheitlich sind. Also auf der katholischen Seite doch ein Lehramt mit einer in vielen Punkten klaren Aussage und auf protestantischer Seite doch eine Meinungsvielfalt, die interessant ist, aber eben einen klaren, ergebnisorientierten Dialog erschwert.
Unitatis Red Integratio, das Dekret über den Ökumenismus, darüber haben wir heute hier gesprochen. Bedanken uns bei Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg im Bistum Speyer für diese Sendung, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Unter der 08328921120 gibt es eine CD für Sie, wenn Sie das nochmal nachhören möchten, bei unserem CD-Dienst. Horeb.org ist auch eine zuverlässige Adresse, wo das schnell und problemlos geht. Also CD bestellen oder sich einfach die Sendung in Kürze downloaden. Viel war heute in der Sendung und natürlich im Dekret, das wir heute betrachtet haben, Unitatis Red Integratio vom vom Gebet die Rede und auch diese Sendung müssen wir daher mit dem Gebet beschließen. Pfarrer Dietrich, wir bitten Sie um den Segen.
Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du Hirt deiner Herde, du hast die eine Kirche gegründet, in der du alle Menschen zusammenführen möchtest, in der du alle Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnen möchtest, vereinen möchtest. Wir Menschen aber sind zerstritten, die Christen sind zerspalten. Wir bitten dich, gib uns Geduld und Ausdauer, Güte und auch Klugheit, dass wir Schritt für Schritt ja auf dem Weg der ökumenischen Annäherung mit dem Ziel der vollen Einheit, dass wir auf diesem Weg weitergehen und dass wir nicht so sehr von unseren eigenen Anstrengungen das Erreichen des Zieles abhängig machen, sondern dass wir zuallererst auf deine Gnade und Hilfe hoffen. Und so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.